Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Okay, ihr müsstet im Thema schon drin sein jetzt. Erste Predigt zur Predigtreihe Steuerwort. Vier Predigten zu gesellschaftlichen Themen. Nehmt am Infopoint Flyer mit, wenn ihr das Gefühl habt, bei dieser Art Thema, da kenne ich ein paar Leute, die vielleicht bei sowas sich mal in die Kirche trauen würden und sich das mal geben. Steuerworte sind Worte, die unser Leben lenken. Grundüberzeugungen, Werte, die Menschen antreiben, die uns prägen, die uns leiten, die uns bestimmen. Vor allem Worte, von denen wir glauben, in Gesellschaften wie unserer spielen sie eine große Rolle. Leistung, Sicherheit, Gerechtigkeit, Freiheit. Um diese vier wird es gehen. Es sind Worte, die für die Gesellschaft stehen und doch und die eigentlich auch gute Worte sind. Und doch sind es Worte, vielleicht ist das bei Leistung noch etwas, wo das schneller bei euch ausgelöst wird, nämlich Worte, mit denen wir zwiespältige Erfahrungen machen. Freiheit hört sich schon viel schöner an. Aber alle vier sind Worte, mit denen wir zwiespältige Erfahrungen machen. Unsere Frage wird jeden Sonntag die sein, hat die Kirche, hat das Evangelium etwas zu diesen Steuerworten zu sagen? Etwas, was uns hilft, das Leben zu leben. So, heute also Leistung. Ihr habt ein paar Würzburger eben gesehen, was sie so Leistung über Leistung so denken. Und dieser Mensch am Schreibtisch machte schon deutlich zwiespältige Sache, dieses Leistungsding. Ich zeige euch jetzt erstmal, was Leistung wirklich ist, was wirkliche Leistung ist. Und was so ein bisschen auch die faszinierende Seite an Leistung ist. Und ihr müsst mir vergeben, ihr müsst mir heute zweimal vergeben, jetzt das erste Mal schon, dass es dabei wieder um Berge geht. Was ihr hier seht, ist die Eiger Nordwand. Das ist die Wand der Alpen oder der Welt. Der Welt. So, und ihr werdet gleich einen Clip sehen und in diesem Clip einen Schweizer, der schon mal The Swiss Machine genannt wird. Und um es gleich zu sagen, auch wenn das manche von euch vermuten, wenn sie den Clip sehen, ich bin das nicht. Habe ich mir bestimmt schon 25 Mal angeschaut. Von menschlicher Leistung geht Faszination aus. Natürlich besonders von Höchstleistung. Menschliche Leistung ist erstmal einfach etwas Schönes. Es gibt, wenn man Berge nicht mag, ja noch viele Videoclips im Moment im Netz, die oft mit dem Titel beschrieben sind, People are awesome. Und Leute filmen da mit Helmkameras meist Dinge, von denen man sagen würde, man glaubt eigentlich nicht, dass menschliche Körper so etwas tun können. Menschliche Leistung ist also erstmal einfach faszinierend. Menschen betreten den Mond, Menschen transplantieren Herzen, Menschen machen außergewöhnliche Musik, Menschen bauen Krankenhäuser in Entwicklungsländern, Menschen pflegen jahrelang unermüdlich ihr schwerstbehindertes Kind, die demente Mutter und verlieren dabei das Lächeln nicht. Das alles sind Höchstleistungen. Menschliche Leistung ist schön und sie hat eine Verbeugung verdient. Aber dieser Berg, und deswegen habe ich das auch gezeigt, ist gleichzeitig ein Bild für die andere Seite der Leistung oder die andere Seite dieses Themas. Die menschliche Fähigkeit, etwas zu leisten, ist auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite bringt die menschliche Fähigkeit, Großes zu leisten, unter Leistungsdruck. Schauen wir noch mal kurz, was die Swiss Machine da so über die Kletterei sagt. Das erste war, du musst schnell sein. Du musst schnell sein. Viele von euch wissen, wie hart tatsächlich Konkurrenzdruck oder Wettbewerb sein kann. Du musst schnell sein. Das zweite, Fehler darfst du dir nicht erlauben. Da sind 1000 Meter unter deinem Hintern. Der Typ ist schnell, weil er ungesichert geht. Viele von euch kennen die Sorge, nicht ausreichend Leistung bringen zu können. Was, wenn ich nicht gut genug bin? Was, wenn ich abstürze, Manche von euch haben das sogar schon erlebt. Das Dritte, du musst in Bewegung bleiben. Er sagt, nur wenn man in Bewegung bleibt, erreicht man etwas. Ne? Du erreichst was und das ist eigentlich das, worum es geht. What's all about? Worum es im Leben geht. Etwas erreichen, sich ständig weiterentwickeln. Ich glaube schon, dass viele von uns das Gefühl haben, ja, das ist so. Ich muss mich eigentlich ständig weiterentwickeln. Vor nicht allzu langer Zeit hat man noch stolz gesagt, ich war 30 Jahre in diesem Betrieb. Heute würde man sagen, oh, was ist da schiefgelaufen? Hast du dich nicht weiterentwickelt? Das ist fast ein Makel. Und viertens, der Gipfel ist der Ort der guten Momente. Das Ziel von Leistung ist Erfolg. Und ohne Erfolg ist noch so große Leistung wenig wert. Wir sagen dann, er hat sich stets bemüht. Schwierig ist, auf dem Gipfel ist oft nur wenig Platz, nur wenige stehen ganz oben. Und Erfolgsdruck ist, empfinde ich, noch ein schlimmerer Druck als Leistungsdruck. Erfolgsdruck. Und manche, die oben stehen, merken bald, diese guten Momente sind tatsächlich nur Momente. Und die Zufriedenheit darüber, was ich geschafft habe, weicht bald der Suche nach einem neuen Ziel. Okay, das ist der Zwiespalt, in dem wir uns befinden, wenn wir über Leistung nachdenken. Wir können was leisten, das ist faszinierend, und wir müssen was leisten, und das macht den Druck aus. Ich erzähle jetzt von 5 Leuten, fiktiv, die Leute habe ich mir ausgedacht. Und welche Rolle das Wort Leistung oder das Steuerwort Leistung in ihrem Leben spielt. Und ich komme ganz zum Schluss auf diese Leute nochmal zurück. Also, da ist die 31-jährige Mediendesignerin. Ledig, ungebunden, flexibel. Sie wechselt für ihren Job öfter mal den Wohnort. Sie ist jetzt in so einer kleinen, hippen Agentur in einer Großstadt Deutschlands. Aber es gefällt ihr da, aber sie weiß, ich werde nicht alt werden in dieser Agentur hier. Eine Beziehung ist, also eine feste, längere Beziehung ist für sie aufgrund des Lebensstils schwierig. Familie gründen ist im Moment überhaupt nicht auf dem Schirm. Und sie sagt, du musst dich immer wieder neu erfinden. Was du aus deinem Leben machst, liegt allein bei dir. Und wenn du an dich glaubst und bereit bist, einen Preis zu zahlen, dann wird deine Leistung auch belohnt. Dieser Mensch hier ist 43 Jahre und Ingenieur. Eine 40-Stunden-Woche kennt er vom Hörensagen. Erlebt hatte das noch nicht, nur 40 Stunden. Er hat ein nettes Häuschen gebaut, bezahlt ist es noch nicht ganz. Manchmal sagen seine Kinder, Papa, du hast wenig Zeit für uns. Er sagt, ich muss oft mehr Leistung bringen, als ich eigentlich gern würde. Aber die Zeiten, wo gute Arbeit automatisch einen sicheren Job bedeutet, sind vorbei. Manchmal träume ich davon, auszusteigen aus dieser Mühle und was ganz anderes zu machen, aber Träumereien. Jetzt gehen wir auf ein Dorf auf dem Land, in die Küche oder hier ist es, glaube ich, der Garten einer 68-jährigen Frau. Ihr Mann ist Landwirt oder ja, der Mann ist schon älter als sie, aber er ist immer noch Landwirt. Und sie hat ein Leben lang ihre Pflicht getan. Und wenn sie von Leistung redet, dann denkt sie vor allen Dingen daran, Arbeit erledigen und nicht klagen. Meine Pflicht tun. Heute hat sie Angst vor der Zukunft, weil ihre Leistungskraft nachlässt. Und sie sagt manchmal, was ist, wenn mein Mann mal nicht mehr ist? Wird dann die Rente reichen? Kann ich den Hof halten, wenn meine Kinder ihn übernehmen? Sie hat Angst vor der Zukunft, aber sie sagt auch, ich will meinen Kindern nicht zur Last fallen. Denn das passt nicht zu ihrem Bild von Leistung. Und jetzt ein Mann, der würde in seinem Auto sitzen, in einem 7er BMW sitzen, 49, verheiratet, 2 Kinder, Vorstandsvorsitzender. Er ist ziemlich weit oben, aus Sicht der meisten sogar ganz oben. Er trägt extrem viel Verantwortung. Er würde, wenn man ihn fragt, ist ein bescheidener Kerl, aber wenn man ihn fragen würde, dann würde er sagen, ich kann auch ziemlich viel Verantwortung tragen. Das passt schon so zu mir. Er sagt, ich bin stolz auf meine Leistung. Und ich erwarte von anderen auch, dass sie ihr Bestes geben. Die Bildung unserer Kinder ist uns sehr wichtig, weil die Bildung ist die Voraussetzung für Leistung und Leistung ist die Voraussetzung für eine funktionierende Gesellschaft. Und die letzte, 27, alleinerziehende Mutter, sie bringt täglich Leistung bis zum Umfallen. In der Kita, dann im Büro, Haushalt, Erziehung, alles eigentlich macht sie. Freizeit und Urlaub gönnt sie sich wenig, trotzdem ist es finanziell immer eher knapp. Und sie sagt, manchmal weiß ich nicht, wie lange ich das noch so durchhalte. Und irgendwie hatte ich mir das Leben als 27-Jährige früher auch anders vorgestellt. So, das ist ein Leben in einer Welt, in der Leistung ein Steuerwort ist. Es sieht unterschiedlich aus bei unterschiedlichen Menschen, aber so ungefähr sieht das aus. Wir kommen am Ende nochmal auf diese 5 zurück, weil die große Frage ist ja, das Evangelium da in der Mitte. Was sagt das eigentlich in konkrete Lebenssituationen hinein, zu diesem Thema? Das Evangelium, damit meine ich kurz gesagt, Gott kam in diese Welt, in Jesus Christus, in unser Leben rein, mit dem Ziel, eine neue Wirklichkeit in unser Leben reinzubringen. In der Bibel wird es manchmal Reich Gottes, neue Welt genannt, Herrschaft Gottes. So. Und das ist eine neue, befreiende Art zu leben. Vielleicht nicht eine neue, vielleicht eine ursprüngliche, befreite Art zu leben. So, weil Gott wieder Gott in unserem Leben ist. Wenn das wahr ist, dann muss das Implikationen für Leistung und unseren Umgang mit Leistung oder mit der Leistung, mit dem Umgang der Leistung mit uns haben. Was hat das Evangelium eigentlich da zu sagen? Also Jesus, wie schaut es aus mit der Eiger Nordwand? Nun, er hat sie nicht gekannt, er hat aber mal eine Bergpredigt gehalten. Ich habe da reingeschaut, aber da hat er sich nie mal hingesetzt und gesagt, Leute, Jungs, Mädels, diese Sache mit der Leistung hier, Arbeitsmarkt, Burnout, Benchmarks, BMI, Extremsport, was auch immer, ich sage euch mal ein paar Sachen dazu, findet man da drin so nicht. Es gibt keine Abhandlung von Jesus über die Leistung. Leider. Man muss schon das Evangelium als Ganzes nehmen, anschauen, um etwas über Gottes Sicht von Leistung, von unserem Leben und von Leistung darin zu verstehen. So, ich nehme aber trotzdem einfach nur eine seiner Geschichten, um es das, was ich bei Jesus gelernt habe, daran festzumachen. Es ist eine Berggeschichte, nämlich eine Weinberggeschichte. Das war mal ein wirklich guter Karlauer. Und ihr müsst mir schon wieder vergeben an dem Punkt jetzt, weil, das ist das zweite Mal, ich werde die Geschichte nicht ganz seriös auslegen. Denn seriös wäre, wenn Jesus Geschichten, Gleichnisse erzählt hat, dann hat er damit eigentlich immer eine bestimmte Sache gemeint. Ja? Es ist also eigentlich nicht ganz fair, das ist wie ein Witz. In einem Witz geht es um die eine Pointe. Wenn du sagst, ein Engländer, ein Franzose und ein Deutscher sitzen in einem Boot, dann geht es nachher um die Pointe und dann solltest du nicht aus der Geschichte rausziehen, ach so, was denkst du über Engländer, die in Booten sitzen? Warum sitzt er im Boot? Was sagt das über Engländer aus? Ja, das ist eigentlich, das darf man also mit Jesu Geschichten eigentlich nicht machen, jedes Detail seiner Geschichten auslegen. Ich mache das heute ein bisschen. Ich packe sozusagen in diese Geschichte Dinge rein, die Jesus zwar gesagt hat, die Bibel als Ganze sagt, aber von der ich glaube, er wollte nicht das alles mit dieser einen Geschichte in dieser einen Situation sagen. So. Jetzt wisst ihr, dass ich das so mache und könnt es im Hinterkopf behalten, dass das eigentlich nicht ganz die richtige exegetische Methode ist. So, Jesus sitzt also mit seinen Jüngern so zusammen und wie so oft, wenn keiner was sagt, hat Petrus eine Frage. Und er sagt, hey Meister, eine Frage, wir ziehen ja jetzt hier mit dir so durch die Lande und wir haben viel aufgegeben, Fischereiberuf, einer der Trendberufe. Frage, was haben wir davon? Also, lohnt sich das? Jesus antwortet sinngemäß etwa so, Petrus, mein Freund, Gott ist dabei, seine neue Wirklichkeit aufzurichten. Es fängt gerade an. Und eines Tages, wenn er das vollendet und die Welt so sein wird, wie sie sein sollte, dann werdet ihr alle, die ihr heute schon daran glaubt, mit mir diese neue Welt gestalten. Ich sage euch, wer heute etwas aufgibt, verzichtet, weil er mir nachfolgt, der wird das 100-fach zurückbekommen. Und sicher, es sieht für euch vielleicht jetzt so aus, oder es sieht vielleicht für euch jetzt nicht so aus, aber ich sage euch, viele, die heute die Ersten zu sein scheinen, ganz vorne, die werden ganz hinten sein. Und viele, die heute, naja, schaut er in die Runde, bisschen wie Loser aussehen, werden dann die Ersten sein. Viele, die die Ersten sein werden, sind, werden dann die Letzten sein. Viele, die jetzt wie die Letzten scheinen, werden dann die Ersten sein. Und dann erzählt er diese Weinberggeschichte. Er sagt, mit dem Reich Gottes, ja, da ist es wie mit einem Weinbergbesitzer, der Arbeiter anheuert. Gibt so Zeiten, im Weinberg braucht man mehr Arbeiter als sonst. Habt ihr Fischer keine Ahnung von, aber das ist so. Und jetzt geht dieser Weinbergbesitzer morgens früh zum Marktplatz, um Arbeiter anzuheuern. Tagelöhner, damals ganz normale Art und Weise, wie man zur Arbeit kam. Und er geht dahin und macht mit den Leuten den Tageslohn aus, ein Silberstück fairer Lohn, und die Jungs gehen arbeiten. So, um 9 geht er aber nochmal auf den Marktplatz. Und tatsächlich immer noch Leute da ohne Arbeit. Und er sagt auch, hey, arbeitet in meinem Weinberg, werdet einen angemessenen Lohn bekommen. Und das macht der Typ jetzt aber noch 3-mal am Tag. Die letzten schickt er um 17 Uhr noch in seinen Weinberg. Um 18 Uhr holt er die Arbeiter zusammen und sein Verwalter zahlt den Lohn aus. Und die, die gerade erst gekommen sind, den Blaumann noch nicht zugeknöpft und die etwas unbeholfen noch diese Schere da in der Hand, wissen noch gar nicht, was sie damit machen sollen, die kriegen ein Silberstück. Und die, die den ganzen Tag gearbeitet haben, die sehen das und sagen sie, wow, das wird heute der Hauptgewinn, wenn die schon ein Silberstück. Sie bekommen dann allerdings ein Silberstück. Enttäuschend. Und sie beschweren sich und sagen, hey, also die sind gerade gekommen, wir arbeiten den ganzen Tag. Das ist nicht fair, dass wir den gleichen Lohn kriegen. Und der Boss antwortet ihnen, wir hatten ein Silberstück ausgemacht. Das ist ein guter Lohn, oder? Was interessiert dich, wenn ich anderen so viel gebe wie dir? Das ist meine Sache, oder? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Dann ist die Story zu Ende und Jesus hängt noch den Satz dran, so ist das, wenn die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. In dieser Geschichte geht es um Leistung. Ja, viel Leistung, wenig Leistung, Lohn. Nochmal, fairerweise muss man sagen, Jesus redet hier eigentlich von einer besonderen Art von Leistung, nämlich religiöse Leistung sozusagen, Leistung gegenüber Gott. Was muss ich tun, um in der neuen Welt Gottes dabei zu sein? Ja, das ist, religiöse Leistung ist nicht ganz das Thema heute, aber es kommen hier Grundzüge zum Tragen, von denen ich glaube, dass sie auf Gottes Wesen und auf unseren Umgang mit jeder Art von Leistung passen. Also, 3 Dinge, die ich dazu sagen will. Das erste, Gott schätzt deine Leistung. Man muss ja nicht besonders clever sein, um rauszufinden, dieser Weinbergbesitzer, der soll offensichtlich Gott sein. Jesus zeichnet hier ein Bild von einem Gott, der Arbeit verteilt, der Arbeiter braucht. Und dieser Gott geht um 9, um 12, um 5 und um 3 und um 5 nochmal raus, weil er Leute in Arbeit sehen will. Er will Leuten die Chance geben, etwas zu leisten, etwas beizutragen, gebraucht zu sein. In einer Welt sozusagen, die total so wäre, wie Gott sie sich vorstellt, hätten Menschen Arbeit und haben Lohn verdient dafür. Zu wissen, was wir leisten können oder dass wir etwas leisten können, das macht einen Teil der Menschenwürde aus. Zu wissen, ich bin gebraucht. Man kann das in der Bibel überall wiederfinden. Gott beteiligt Menschen an dem, was er selber tut. Er braucht Menschen in seinem Weinberg. Auf den ersten Seiten der Bibel fängt das an. Und dieses, sozusagen dieses Gott-Mensch-Ding, das, was zwischen uns läuft, zwischen mir und Gott, da ist Arbeit oder das, was ich geben kann, ein wichtiger Punkt. Der ist nicht einfach nur total nebensächlich. Gott beteiligt uns an der Gestaltung dieser Welt. Das ist der wichtige Punkt. Gott beteiligt uns an der Gestaltung dieser Welt. Es gibt sozusagen Menschen aus diesem Grund, dass wir Partner Gottes sind, um Welt zu gestalten, Leben zu gestalten. Und das sieht man aber Jesus wieder. Er, Gott, Mensch gewordener Gott, kommt auf diese Welt und beteiligt Leute an dem, was er da tun will. Ruft sie in seine Nachfolge, sagt, Leute, macht mit, ich brauche euch, lernt von mir. Lernt von mir, lernt so zu leben wie ich. Folgt mir, probiert was aus. Und zum Schluss sagt er ihnen, jetzt geht. Macht das weiter, was ich angefangen habe und macht andere zu meinen Nachfolgern. So, und wie nochmal, nachfolgen heißt nicht nur das Richtige irgendwie glauben, sondern es heißt eigentlich richtig leben. In Beziehung mit Gott diese Welt gestalten. Als Partner Gottes im Weinberg arbeiten. Also, Gott schätzt deine Leistung. Und damit meine ich nicht nur Hochleistung. Ich meine zu erkennen, gerade die einfache Arbeit wird in der Bibel geschätzt. Jesus war Handwerker. Die christliche Tradition hat das immer wieder betont. Arbeit Einfache Arbeit ist sozusagen, weil Gott uns beteiligt an dem, was er tut, ist einfache Arbeit sozusagen etwas Heiliges. Etwas Heiliges. Nicht weniger heilig als Gebet. Etwas Heiliges. Und das heißt also nochmal, Leistung ist etwas Gutes. Und tatsächlich funktioniert Gesellschaft nur, wenn Menschen ihren Beitrag leisten. So. Paulus hat den ersten Christen mal gesagt, das liest sich nicht so nett, aber er war manchmal ziemlich praktisch. Er sagt, betrachtet es als Ehrensache, ein geregeltes Leben zu führen, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und arbeitet für euren Lebensunterhalt, wie wir es euch gesagt haben. Da gab es so die Tendenz, hey, ich bin jetzt ein Jesus-Nachfolger, Jesus kommt doch sowieso bald wieder, hey, mal lass mal locker angehen hier, das schaffen wir schon noch bis dahin oder so. Ja? Und er sagt, hey, lebt für euren Lebensunterhalt. Gott schätzt Leistung, aber er hat andere Maßstäbe als wir. Diese Typen, die gerade mal eine Stunde dort waren, die eigentlich aus unserer Sicht gar nichts geleistet haben, bekommen ein Silberstück. Also Gott sieht große Leistung, wo wir kleine sehen oder manchmal sogar gar keine. Eine Szene aus dem Leben Jesu. Er sitzt am Tempel, beobachtet Leute und er sieht einen reichen Mann, der 100 Euro in den Opferkasten legt. Und dann sieht er eine arme Witwe, die ein paar Cent da reinlegt und dann dreht er sich um zu seinen Freunden und sagt, diese Frau da hat mehr, viel mehr geleistet oder gegeben als der Mann vorher, weil sie hat alles gegeben, was sie hatte. Also Gott bemerkt die kleine Leistung oder die Leistung, die eigentlich nur in unseren Augen klein ist und schätzt sie wert. Letzte Woche habe ich einen Bericht gesehen, ich weiß nicht mehr, 37 Grad oder irgendeine dieser typischen Sendungen, weiß nicht mehr welche, war eine alte Frau. Ihr Mann hatte ein Leben lang gearbeitet, sie ist jetzt Rentnerin. Und jetzt ist dieser Mann dement im Pflegeheim und er erkennt sie gar nicht mehr. Und das Heim frisst all ihre Ersparnisse und sie schlägt sich, so kommt es im Bericht rüber, alleine tapfer durch, spart, besucht ihren Mann. Und es geht in diesem Bericht um 2000 Euro, die diese Frau noch auf dem Sparbuch hat und um ihr inneres Ringen darum, ob sie diese 2000 Euro, sie würde gerne eine Reise zum Nordkap machen, mit dem Schiff, das wollte sie mit ihrem Mann immer machen, geht nicht mehr. Sie fragt sich, könnte ich das jetzt machen? Und ihre Frage, die sie wirklich quält, ist, muss ich diese 2000 Euro für die Beerdigung meines Mannes sparen? Und oder kann ich mir davon etwas gönnen? Und der Bericht endet mit einer Sozialarbeiterin, die ihr sagt, kein Gesetz der Welt verpflichtet sie, das Geld zu sparen. Und die Frau ist erleichtert und sie fährt dann nicht nach Norwegen, aber seit langem erlaubt sie sich, 50 Euro im Monat zu nehmen, um mal was Nettes zu machen, um mit ihrem Mann mal rauszukommen aus dem Heim und mal ein Pferdchen wenigstens auf dem Rhein, wenn nicht ins Nordkap zu machen. Also eine Frau, das hat mich irgendwie schon berührt, zittert am Ende eines anstrengenden Lebens wegen 2000 Euro und erlaubt sich Luxus, aber Luxus ist die Fahrt auf dem Rhein und mal einen Kaffee trinken und durchkämpft jeden Tag mit einem Mann, der sie gar nicht mehr erkennt. Jesus würde sagen, was diese Frau leistet, ist unglaublich. Und der Himmel sieht es. Also Gott schätzt Leistung. Welche Art Leistung ihn fasziniert? Ich schätze, wir wären oft überrascht, wenn wir es wüssten. Zweiter Punkt, nicht mehr so lang wie der erste. Leistung beruht auf Gnade. Das ist ja die Pointe der Geschichte. Der Weinbergbesitzer ist so überraschend großzügig, dass wir ehrlicherweise sagen, das ist eigentlich gar nicht gerecht. Und das stimmt, weil Gott bekommt man nicht, was man verdient. Und diese Wahrheit ist die Grundlage für ein befreites Leben. Bei Gott bekommt man nicht, was man verdient. Und um so gnädig zu sein zu können, hat er sich alles kosten lassen. Jesus hat sich das sein Leben kosten lassen, dass Gott ein solcher Gott sein kann, bei dem man nicht bekommt, was man verdient. Und Jesus sagt, Jungs, einige von denen, die Letzten sind, die ihr für die Letzten haltet oder die sich für die Letzten halten, die abends um 5 Uhr auf dem Marktplatz stehen, weil sie keiner braucht, die werden die Ersten sein. Die werden ganz vorne stehen. Das ist ein Grundwesenszug Gottes. Und der stellt unser Leistungsdenken, also auf den Kopf ist eigentlich falsch, weil es ist nicht einfach andersrum, es ist nicht plötzlich Faulheit geil oder so. Aber es wirbelt unser Leistungsdenken durcheinander. Was wir hören müssen ist, egal ob du zu Höchstleistung fähig bist, im Moment, oder ob dir nichts gelingt, im Moment, deine Leistung beruht auf Gnade. Und das macht einen immensen Unterschied, so durchs Leben zu gehen. Leistung ist kein Fundament für das Leben. Gnade ist ein Fundament für das Leben. Und die Jungs, die früh angeheuert wurden, also die Leistungsträger, sage ich jetzt mal, die müssen begreifen, dass du mit deiner Kraft viel leisten, bewegen kannst, das ist Gnade. Die Möglichkeit dafür gibt dir Gott. Also Leistung ist wertgeschätzt, aber letztlich nicht dein verdient. Im Alten Testament sind oft Leute, ist von Leuten die Rede, die Großes leisten, einfach, oft einfach große Schlachten gewinnen. Und immer wieder, wenn das passiert, steht dann da, Leute, bildet euch nichts darauf ein. Ihr hattet Gott auf eurer Seite. Also ja, menschliche Leistung, aber Gott gebührt eigentlich dafür die Ehre. So, das ist immer wieder so der Tenor. Gott erwartet das von den Leistungsträgern, dass sie Solidarität zeigen mit denen, die aus ihrer Sicht fast gar nichts geleistet haben. Und die Jungs, die um 16.55 Uhr noch dachten, mich braucht keiner eigentlich, ich biete eigentlich keinen Beitrag groß zu dieser Welt hier. Menschen, die Begrenzungen erleben oder die Misserfolge erleben oder die einfach merken, dass sie schwach sind oder von anderen so eingeschätzt werden, die müssen auch etwas verstehen. Gottes Großzügigkeit wird am Ende des Tages nicht nach deiner Leistungsfähigkeit fragen, nach deinen Klausurnoten oder deinem Jahresgehalt. Am Ende werden einige dieser Letzten Erste sein. Manche von denen, die die Ersten zu sein glauben, werden die Letzten sein. Dritter Punkt, Erfolg hält nicht, was er verspricht. Bei Leistung geht es ja eigentlich, wenn man Leistung weiterdenkt, immer um den Erfolg. Leistung zielt auf Erfolg. Und deshalb ist der Erfolg in unserer Welt so ein wichtiges Ding. Die Message ist, Erfolg zum Lebensziel erheben wird dich am Ende bitter enttäuschen. Leistung ist gut, Erfolg ist was Gutes. Potenzial entfalten gehört zum Sinn des Lebens. Ich will das nochmal betonen, weil ich glaube, die Kirche manchmal hat eine Tendenz, das andere zu betonen. Ich finde es wichtig, das zu betonen. Die Kritik Jesu am Erfolg kommt auch nicht daraus, so nach dem Motto, irgendwann werden die Erfolgreichen auch mal sehen, dass das gar nicht alles ist. Man gönnt ihnen das eigentlich nicht. Sondern es kommt aus der traurigen Gewissheit, der dem Erfolg, dem Ziel und der Leistung, die er dafür bringen muss, der dem alles unterordnet, der wird am Ende der Verarschte sein. Und das ist nicht irgendwie schön, sondern das ist bitter. So, nicht von Gott verarscht, sondern vom Leben. Denn Erfolg, die Swiss Machine sagt ja, ne, das ist darum, was es geht. Ich weiß, er meint das oft bezogen auf den Berg, ist vielleicht sonst ein ganz ordentlicher Kerl, keine Ahnung. Und mich fasziniert das ja auch. Aber eigentlich ist es falsch. Eigentlich ist es nicht das, worum alles sich dreht. Erfolg ist nicht das, worum alles sich dreht. Und die Gefahr ist, dass wir das aus den Augen verlieren. Gerade die Gefahr unserer Gesellschaft. Die Gefahr ist, dass wir den Erfolg zu Gott machen. Und diesem Gott alles opfern. Und die Message wäre, die Message der ganzen Bibel, alles, was wir für Gott halten, aber nicht Gott ist, nennt die Bibel Götzen. Ja, das, und da waren damals natürlich manchmal tatsächlich so geschnitzte Figuren gemeint. Heute spielen die für die wenigsten Leute noch eine Rolle, aber wir haben Götzen in unserem Leben. Dinge, die wir für Gott halten, aber die es nicht sind. Und das Problem an Götzen ist, sie sind Fake-Götter. Ja, ihr Job ist es, Menschen zu, ich sage das Wort nochmal, zu verarschen. Und darin sind sie richtig gut. Weil du ihnen alles opferst und am Ende enttäuscht zurückbleibst. Das heißt absolut nicht, dass jeder Erfolgreiche in diese Kategorie fällt. Ich kenne erfolgreiche Leute, die gar nicht an dem hängen, so sehr, was sie da erreicht haben. Und ich kenne erfolglose Leute, bei denen sich alles um Geld und Image und so dreht. Ja? Also wir sollten da nicht solche Schubladen aufmachen und Leute da reinstecken, nur weil sie Erfolg oder Misserfolg haben. Die Frage ist aber an beide, wer ist dein Gott? Wem opferst du, wenn es sein muss, alles? Ich weiß nicht wer, aber jemand hat mal gesagt, zuerst formen wir unsere Götter und dann formen sie uns. Das ist das Problem. Am Ende sind wir dann die, die enttäuscht sind. Irgendwann wird uns die Kondition ausgehen, wenn Erfolg unser Gott ist. Irgendwann wird einer schneller auf dem Eiger sein als wir. Irgendwann werden wir Fehler machen. Oder was das Bitterste ist, vielleicht stehen wir irgendwann oben und merken, dass es da so dolle gar nicht ist. Und dann merkst du vielleicht irgendwann, ich habe an dem Eigentlichen des Lebens vorbeigelebt. Und das wäre bitter. Jesus hat mal gesagt, ihr könnt nur einem Gott dienen. Ihr könnt nur einem Gott dienen. Also, Gott schätzt deine Leistung. Leistung beruht auf Gnade. Erfolg hält nicht, was er verspricht. Und jetzt komme ich nochmal zu diesen 5 Leuten und versuche das konkret zu machen, was es für diese 5 bedeutet. Was bedeutet das für die 31-jährige Mediendesignerin? die gewohnt ist, viel zu leisten, in Bewegung zu bleiben, weil man sonst nicht vorwärts kommt. Das Wichtigste, was sie wissen muss, ist, sei Gott dankbar für deine Leistungsfähigkeit. Das ist Gnade. Und ja, bleib in Bewegung, aber achte darauf, dass du deinen Zielen nicht Dinge opferst, die es nicht wert ist, diesen Zielen geopfert zu werden. Entfalte dein Potenzial, aber frag dich ehrlich, wem oder was dienst du? Und wenn der Erfolg zu deinem Gott werden sollte, dann wirst du am Schluss die Enttäuschte sein. Wenn Gott dein Gott ist, dann wird irgendwann der Punkt kommen. Mit 31,5. Keine Ahnung. Irgendwann wird es der Punkt kommen, wo du auf Erfolg verzichten musst, den du erreichen könntest. Um Dingen einen Raum zu geben, die wichtiger sind. Was bedeutet es für einen 43-jährigen Ingenieur, der unter Leistungsdruck stöhnt, der was erreicht hat und der gut ist in seinem Job, aber der merkt auch, manchmal würde ich raus aus dieser Mühle. Das erste wieder, sei Gott dankbar für deine Leistungsfähigkeit. Es ist Gnade. Und was du machst, ist wertvoll und es ernährt deine Familie und es trägt zum Erfolg einer Firma bei und diese Firma ernährt wieder andere Familien. Und ich dachte so, vielleicht könnte eine hilfreiche Gedanke sein, könntest du deinen Job mit all der Belastung und all dem auch als einen Ort sehen, an dem du etwas Heiliges tust? Nee, nicht Anführungsstriche. Etwas wirklich Heiliges tust. Könnte darin ein Schlüssel liegen, Kraft dafür aufzubringen? Und wenn du sagst, ja, könnte schon, aber ehrlich gesagt, ich opfere diesem Job zu viel Zeit, zu viel von meiner Familie und du bleibst trotzdem da drin, aus Angst vor sozialem Abstieg, dann ist die Predigt in 2 Wochen wahrscheinlich dein Ding. Da geht es nämlich um Sicherheit. Also das, was auf unseren Schultern da liegt, würde sich etwas ändern, wenn wir sagen, hey, das ist nicht einfach das, was wir auch tragen müssen und das Eigentliche kommt von anders, sondern darin tun wir etwas Heiliges. Es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, wie wir das tun. Die 68-jährige Frau des Landwirts, sie ahnt es schon, sei Gott dankbar für deine Leistungsfähigkeit. Es ist Gnade, was du da alles geleistet hast. Du hast viel geleistet, gebuckelt und Gott schätzt das wert. Und stolz sein auf eine Lebensleistung, das ist nicht verboten. Und Pflichtbewusstsein, anderen nicht zur Last fallen kann, das wird manchmal von etwas Gutem zu etwas Schlechtes, zu etwas Schlechtem, nämlich dann, wenn man keine Hilfe mehr annehmen will. Also vielleicht könnte es bedeuten, dass du loslassen musst. Und vielleicht könnte das Loslassen sogar das Pflichtbewusstsein und den Hof, das Haus meinen. Aber das wirst du sowieso irgendwann loslassen. Und das war noch nie das, was dein Leben wirklich wertvoll macht oder gemacht hat. Der Vorstandsvorsitzende im 7er, immer wieder der gleiche Satz, sei Gott dankbar für deine Leistungsfähigkeit. Das ist Gnade. Großartig, was du geschafft hast. Du bist 49. Jetzt ist die Frage, was kommt jetzt noch? Da oben kommt nicht mehr viel. Du bist einer von den Ersten. Und Gott wäre froh, wenn du zu den Ersten gehörst, die später nicht zu den Letzten gehören. Könntest du Gottes Sicht für die entwickeln, die erst um 5:05 angeheuert wurden? Könntest du sehen, dass auch dein Leben wie ihres von Gnade getragen ist? Könntest du ein großzügiger Erster sein und nicht ein arroganter Erster werden? Und du hast viel mehr Möglichkeiten als andere, Leuten auf die Beine zu helfen, Leuten Raum zu bieten, Leistung bringen zu können. Wahrscheinlich musst du deine Leistungsbereitschaft oder deine Erwartung an Leistungsbereitschaft weit runterschrauben, aber dann kannst du Freiräume schaffen, dass andere etwas geben können. Gott braucht solche Leute wie dich. Und das Letzte, die 27-jährige alleinerziehende Mutter. Sei Gott dankbar für deine Leistungsfähigkeit. Gott sieht, was du leistest und das ist enorm. Und wenn du dich zu schwach fühlst für den nächsten Tag, dann denk daran, dass Gott ein Gott ist, der durch Paulus mal gesagt hat, ich bin gerne in den Schwachen mächtig. Und wenn das Leben mehr Last ist als Glück und du denkst, als 27-Jährige müsste es anders aussehen, dann frag dich, und du dich fragst, ob ich alles Mögliche anders hätte machen sollen, dann sagt dir immer mal wieder, wenn du an dieses Gleichnis denkst, Gottes Großzügigkeit im Leben von Menschen ist manchmal sehr überraschend. Und die Letzten sind manchmal, nicht selten, plötzlich die Ersten. Und ich glaube nicht, dass das immer erst später sein wird, sondern manchmal passiert es jetzt. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.